Ich glaube, die Sinnesfrage sollte man sich alle paar Jahre mal stellen. Einfach zu sagen, wo bin ich gerade? Bin ich da richtig, wo ich bin? Also mal den Job einfach mal auch ausgeklammert. Ja, also grundsätzlich im Leben, wo stehe ich da gerade? Das habe ich immer wieder getan und ich habe auch sehr oft radikale Entscheidungen getroffen in eine ganz andere Richtung. Ich habe von heute auf morgen, wie du gerade schon sagtest, alles verkauft, alles, was ich besessen habe und habe gesagt, ich packe jetzt meine Sachen und wandere aus. Richtige Entscheidung, rückwirkend gewesen, hätte auch anders sein können, aber ich stelle mir immer wieder alle paar Jahre die Sinnesfrage und denke mir, bin ich hier richtig, mache ich das gerade richtig, fühlt sich das gut an?
Im Moment haben wir halt eine Generation, die halt ohne Konzertgänge oder Festivalbesuche aufgewachsen sind. Ich glaube aber, dass da ein Wunsch entstehen wird nach Echtheit, nach erlebt, nach wirklich, das ist die Wahrheit. Ich erlebe hier etwas und das ist nicht vorgegaukelt.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Campus Stage. Mein Name ist Mia, ich freue mich sehr. Ich darf euch heute den ganzen Tag durch das Programm führen. Und wir haben jetzt gleich ein richtiges Highlight für euch vorbereitet, denn es geht weiter mit einem Panel Talk. Und da machen wir uns gemeinsam Gedanken über die Zukunft. Und zwar, wie so ein Einstieg in die Festivalbranche denn ausschauen kann. Und vor allen Dingen machen wir auch so ein bisschen einen Realitätscheck. Denn die drei Menschen am Ende, die jetzt hier gleich auf der Bühne sind, die sind alle absolute ExpertInnen und sind vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass nicht immer jeder Weg total gerade verlaufen muss. Und das soll euch maximal dazu inspirieren, selber auch mutig voranzugehen. Ich persönlich bin auch schon total gespannt auf die Geschichten, die uns unsere drei nun folgenden SpeakerInnen zu erzählen haben. Und da darf ich sie direkt ansprechen und anmoderieren, denn das Ganze wird hier auch aufgezeichnet und später dann auch für die Ewigkeit sozusagen als Thema Takt-Podcast verwirklicht. Und da gibt es natürlich nur einen Moderator, den ich jetzt ankündigen kann. Er ist unter anderem auch der Gewinner des Listen to Berlin Preis für Musikjournalismus. Und nun darf ich euch um einen herzlichen Applaus für Tobias Wilinski bitten. Hey Tobias, schön, dass du da bist und ich hole auch noch gleich deine zwei ExpertInnen auf die Bühne, wenn ich darf.
Ja, bitte.
Ja? Das sind einmal Evelyn Sieber und Ogdan Can. Ich mache euch Platz und freue mich auf alles, was ihr zu sagen habt.
Ja, jetzt wisst ihr ja schon sehr viel Bescheid. Genau, ihr könnt, falls ihr gleich weiterziehen müsst oder einfach kurz unkonzentriert wart, die Folge auch später nachhören. Der Thema Takt Podcast, ihr könnt einfach den QR-Code scannen, hier sind Flyer oder einfach nach Thema Takt suchen und dann findet ihr das und auch andere Inhalte mit BookerInnen oder Leuten aus der Festivalbranche, ManagerInnen, PromoterInnen etc. Und jetzt das Ganze live. Mein Name ist Tobias Wilinski, stellt euch doch gerne mal ganz kurz vor. Evelyn Sieber, Ogdan Can.
Hast du ja jetzt gemacht, ne?
Ja, hallo. Aber was macht ihr, meine ich?
Ich bin Evelyn vom Reeperbahn Festival, bin seit 15 Jahren dabei und ich verantworte den Bereich Partnerships und Ticketing. Ticketing, ja.
Das war die Brücke zu mir, oder? Ich bin der Ogdan Can, ich bin bei C-Tickets Paylogic und wir verantworten Ticketing. Wir machen White-Label-Ticketing für Festivals in diversen Größenordnungen, in diversen Branchen und ich mache da das Neukundengeschäft.
Falls ihr euch wundert, Feline Burmeister ist leider krank, das wollte ich noch gesagt haben. Und am Ende lasse ich euch auch gerne noch eure Fragen. Also überlegt gerne oder notiert euch, dann könnt ihr auch Fragen stellen, wobei ihr wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen
hier rumlaufen wollt. Wir beantworten alles im Vorfeld.
Alles wird beantwortet. Ja, aber nochmal, um erstmal auf euren Job ein bisschen tiefer einzugehen. Was sind denn überhaupt jetzt eure Aufgaben im Eventbereich?
Das Reeperbahn Festival ist quasi eins unserer Projekte, was wir haben, da gehe ich ein bisschen mehr drauf ein. Wir machen aber ansonsten auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel das Key Change Projekt, ein EU-gefördertes Projekt für Diversity in der Musikbranche oder auch andere Events, wie zum Beispiel das Elb Jazz, haben wir bis vor kurzem noch mit betreut und so. Also verschiedene Sachen, aber Kern ist Reeperbahn Festival, jährliches Event in Hamburg im September. Und genau, meine Job-Description ist eigentlich, ich bin seit Anfang Anfang an dabei und bin hauptsächlich in dem Konferenzbereich angedockt. Das heißt, wir haben so ungefähr 4.000 Personen aus der ganzen Welt, aus der Musikbranche, die anreisen, um sich da zu vernetzen, ihre Bands zu präsentieren, ihre Produkte zu präsentieren. Und für die bieten wir halt die unterschiedlichsten Formate an, um das erfolgreich durchführen zu können. Sowas wie Showcases, Networkings, auch Panelpräsentationen, Matchmakings. So den Kladderadatsch. Und Sponsoring und Ticketing, Merchandise, das sind auch noch meine Babys.
Also wir haben schon im Vorgespräch gehabt, es ist relativ weit dein Feld. Also man kann sagen, du leitest Teams, die wiederum Dinge organisieren. Du bist da schon recht head-off. Und eine Aufgabe ist dann zum Beispiel auch, Dinge auszuschreiben. Zum Beispiel Tapes oder andere Beispiele. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen darauf eingehen, was ist noch mal so ein bisschen detaillierter ein Aufgabenbereich von dir?
Mit diesen Ausschreibungen?
Zum Beispiel.
Oh, ein Glück liegt das nicht bei mir auf dem Tisch, sondern hätte ich gesagt beim Team. Weil das ist nämlich, wie heißt das? Öffentliche Förderung, ne? Super, großer Fan, aber kommt natürlich auch mit einer Krux. Wir sind halt ein vom Bund BKM gefördertes Projekt und da müssen wir halt, damit wir eure Steuergelder nicht für irgendeinen Scheiß raushauen, müssen wir halt jede Ausgabe über 1.000 Euro vergeben und das dann halt tatsächlich auch mit Ausschreibung, zum Beispiel Ticketing-Ausschreibung.
Gott sei Dank muss ich das nicht machen.
Das ist so richtig ätzend. Also da würde ich mir manchmal die gute alte Zeit wieder, wo man einfach sagen kann, ey, geil, die nimm mal. Genau, aber das gehört tatsächlich in dieser Welt und natürlich auch bei vielen anderen geförderten Festivals und Projekten und so zur Realität dazu.
Kurze Frage, wer von euch war auf dem Reeperbahn-Festival schon mal? Schon ein paar Leute. Sehr gut.
Da ist noch Luft nach oben.
Ja, ist auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, viele Acts in sehr, sehr kurzer Zeit zu sehen und viele Kilometer, obwohl alles eigentlich fußläufig ist, aber man läuft wahrscheinlich 20 Kilometer am Tag, wenn man viele Acts sieht. Ja. Oder einfach
jeden Tag die Schuhe wechseln ist der Tipp.
Boah, wenn man das kann. Aber auch eine große Frage ist, weil das kam jetzt ja auch auf beim Reeperbahn-Festival und das ist dann so eine Strategiefrage, die dich interessiert, weil viele Leute fahren jetzt halt auch einfach zum Reeperbahn-Festival und wissen, da sind Leute in den Kneipen unterwegs, also gerade aus der Musikbranche, die wollen jetzt nicht unbedingt die Konzerte sehen und für dich ist auch ein großer Punkt die Strategie, wie schafft man es, die Leute dann doch dazu zu bekommen, Tickets zu kaufen?
Genau, das ist halt natürlich eine Schwierigkeit, besonders seit der Pandemie, die Portemonnaies sind halt, oder die Budgets sind bei halt allen schmal. Im Prinzip finden wir das total toll, dass alle da sind, weil ehrlich gesagt auch die Programmpunkte, die wir selber haben, sind ganz oft offene Tür. Also so eine Reception, die jetzt irgendein Partner macht oder auch wir machen, dass man da auch ohne ein Ticket reinkommt. Und wir versuchen natürlich Mehrwerte zu schaffen hinter der Paywall, wo man halt sagt, da sind tatsächlich sehr stark kuratierte Panels mit Inhalten, diese Matchmaking-Sessions, da sind Mentoring-Sessions, an denen man teilnehmen kann. Wir haben natürlich eine starke Delegates-Database, wo man sich dann auch nochmal verknüpfen kann. Versuchen dann halt auch immer so ein bisschen Fun-Sachen anzubieten, an denen man teilnehmen kann, ja. Und ansonsten haben wir halt, das Reeperbahn-Festival ist halt völlig dezentral, es gibt halt keine eine Tür, die man auf- und abschließen kann, so wie hier. Das heißt, ne, diese Möglichkeiten sind gegeben, wir haben auch ganz viel umsonst und draußen als Programm, das ist auch Teil von dem Konzept. Aber es ist tatsächlich so, dass die Herausforderung gerade immer mehr wird, zu sagen, okay, ich fahre halt hin ohne ein Ticket. International ist das, wo wir halt auch ne, irgendwie 1.500 oder so internationale Gäste da haben, ist das nicht so das Thema, aber die Deutschen, für die ist das halt ein kurzer Weg und da gehen wir ganz stark in den Austausch, auch mit den ProtagonistInnen und arbeiten mit denen zusammen an verschiedenen Stellen, um da Mehrwerte zu schaffen, wo man halt sagt so, oh ja, weil ganz ehrlich, so für 199 Euro kann man sich vielleicht auch noch das Ticket irgendwie oben drauf leisten.
Wobei das Konferenzticket teurer ist, ne?
Nee, das ist der Early Bird Price. Okay. Obwohl dieses Jahr 219, ich habe gelogen. Aber genau, ja, wenn man bis zum zum letzten Tag wartet, ja. Allerdings muss man dazu sagen, viele von euch seid ja wahrscheinlich über irgendwen bekannt mit PartnerInnen, die da was präsentieren oder in Verbänden organisiert oder sonst irgendwas. Da gibt es halt immer eine Partnerrate, die auch bis zum Ende den gleichen Preis hat. 289 Euro, glaube ich. Und das sind vier Tage, viel saufen, alles gut.
Sehr gut. Paylogic ist eine Software, die vor allem große Festivals nutzen, um eigene Tickets zu verkaufen im Prinzip. Da versuchst du eben an sehr große Partner ranzutreten und die davon zu überzeugen, warum das das beste Produkt ist. Richtig? Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen auf deinen Job auf Paylogic eingehen.
Also gut beschrieben auf jeden Fall. Also Überzeugungsarbeit ist das eine, aber in erster Linie ist auch ganz viel Aufklärung, weil wir in Deutschland auch grundlegendes Problem haben. Wir sind nicht überall digital und die Festivalbranche hat dieses Problem zu sagen, wir wehren uns erstmal gegen digitale Konstrukte, weil, wie sagt man immer so schön, es funktioniert doch auch so, aber wie lange? Und primär geht es erstmal darum, die Leute aufzuklären, dafür da zu sein, Probleme, Fragestellungen zu beantworten und auch unabgesehen davon zu sagen, okay, wir gehen sofort in eine Partnerschaft rein, sondern auch eher zu sagen, hey, wir sind der Ansprechpartner für Ticketing, primär White-Label-Ticketing. Das bedeutet, dass jeder Veranstaltende sein eigenes Ticketing mit seinen eigenen UI, CI anbinden kann, inklusive den Zahlungsabwicklungen, und dafür sind wir eigentlich zuständig, genau.
Noch ein bisschen Unterschied zu Eventim, also ihr gehört zu Eventim, aber ist ja die Möglichkeit, dass man einfach sagt, ich biete mein Konzert über Eventim an, hat dadurch Vorteile, auch Marketingmöglichkeiten oder so, aber ihr bietet zum Beispiel den Vorteil, dass ich das Geld nicht nach dem Konzert bekomme, sondern schon im Vorhinein immer mal wieder eine Auszahlung und dass ich zum Beispiel sehr viele Daten sammeln kann, also dass ich halt, die bleiben sonst auch bei Eventim, wer kauft das etc. Genau. Was gibt es sonst noch für Vorteile, sich dafür zu entscheiden, weil vielleicht nochmal die monetäre Geschichte, die kannst du vielleicht noch erzählen.
Also der wesentliche Vorteil natürlich, Daten sammeln, jeder möchte immer Daten sammeln, die Daten muss man aber auch richtig verstehen, ja, also ich kann eine Datenbank bauen und habe dann ganz viel Daten, Zahlen, Fakten und stehe dann da vor einer Datenbank und verstehe die gar nicht richtig. Wir verstehen uns eher dahingehend, der Partner zu sein, in einem ökonomischen digitales System, Ökosystem zu bauen, Schnittstellen zu finden zwischen diversen Tools, die man in der Festivallandschaft braucht, vom CRM-Tool über Marketing-Tool, Newsletter-Tools, dass wir quasi die erste Schnittstelle dazu sind. Alles, was man da oben reinkippt, kann man auch wieder rausgeben und immer zu 100% in den Händen der Veranstaltenden sozusagen.
Dein Weg in die Industrie ist ja eher unerwartet eigentlich, weil du warst sehr, sehr lange in der Gastro. Du bist aufgewachsen im Gastro, du hast dein Bett neben der Küche gehabt, meinst du? Und wie kam denn überhaupt der Moment, wo du gesagt hast, ey, ich habe jetzt Bock auf Ticketing oder auf Eventbranche?
Ich habe eigentlich nie primär gesagt, ich möchte Ticketing machen oder Festivals, sondern ich wurde da irgendwie hingezogen, sage ich mal. Aber ich war immer gerne unterwegs. Ich war immer gerne in dem Nachtleben auch unterwegs, in Festivals unterwegs. Und ich glaube, das war Schicksal. Das sollte so sein. Ich habe vorher bei nebenan.de gearbeitet, das ist so eine kleine Nachbarschaftsplattform, habe da schon Sales betrieben. Und dann kam unsere ehemalige, sag mal, HR von Paylogic und hat gemeint, hey, interessantes Profil, hast du mal Lust zu schnacken? Dann haben wir ein, zwei Mal geschnackt und eins hat zum anderen geführt und dann habe ich gesagt, hey, ich finde es cool, coole Branche, irgendwie Live-Entertainment-Musik ist so mein Ding. Ich glaube, ich probiere das jetzt mal.
Aber davor hast du ja schon auch verkauft, kann man sagen. Also Sales war dann eigentlich immer dein Ding, ob es jetzt deine eigene Espresso-Bar war und du hast halt Kaffee verkauft, jetzt geht es halt um andere Sachen verkaufen. Ja. Meinst du, du kannst es dann in egal was übertragen und die Branche ist völlig egal?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, am Ende geht es darum, mit welcher Überzeugung machst du etwas. Du kannst alles verkaufen am Ende, aber macht es Spaß. Also am Ende geht es nicht darum, ich möchte einfach auf Krampf etwas verkaufen, sondern ich möchte eine Lösung bieten. Ich möchte wirklich Brücken bauen zwischen Lösungen und Menschen. Und das ist mir primär wichtig. Verkaufen klingt immer so, oh ja, man kann immer alles verkaufen. Das glaube ich nicht. Auf Dauer ist irgendwann wird es dann langweilig, wenn man sich nicht wohlfühlt in der Branche, wo man ist. Und ich habe das Privileg immer gehabt, dass ich mir aussuchen konnte, wo ich hin möchte und was ich nicht möchte. Und desto im heranwachsenden Alter kann man dann noch genauer filtern, sagen, okay, da brenne ich jetzt dafür und dann kann man das mit einer ganz anderen Überzeugung und Weitsicht tun, ja.
Du hattest auch schon mit 24 Jahren deine eigene Espresso-Bar. Was hast du denn aus der Gastro mitgenommen, was dir jetzt immer noch was bringt?
100% der Mensch. Also dieses ständige Wechseln zwischen Tisch zu Tisch, von Mensch zu Mensch, da ist nie jeder gleich. Du musst jeden bei Null packen. Du musst jeden immer neutral nehmen, ist egal, was für einen schlechten Tag du gerade selber hast. Du kannst da nicht mit miesem Gesicht rumlaufen und sagen, hey, ich habe heute einen schlechten Tag, ich lasse das jetzt bei meinen Kunden oder bei meinen Gästen aus. Im Gegenteil, du bist irgendwie so Seelsorge in einem, dann bist du manchmal Trostpflaster und kümmerst dich halt auch um private Gespräche in der Gastronomie. Und das kommt mir heute dahingehend zugute, dass ich gar kein Problem habe, mit Menschen zu sprechen. Also ist egal, in welcher Art, welche Nation, welche Religion, welche Herkunft. Ich bin da immer sehr empfänglich dafür und ich glaube, auf meiner Stirn steht auch immer, ihr seid alle willkommen. Also deswegen.
Aber du warst ja auch nicht immer sicher deines Weges. Ne? Du hattest immer mal wieder auch so Sinnkrisen, wo du gedacht hast, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ist das das Richtige? Auch gerade so früh schon eine Espresso-Bar alleine zu halten, ist es das Richtige? Bist auch zum Beispiel ins Ausland gegangen, nach Portugal für 1,5 Jahre circa zum Beispiel. Also es war jetzt nicht nur alles geradlinig und super, ne?
Nee, mein Weg war überhaupt nicht geradlinig. Ich bin auch kein geradliniger Typ. Ich versuche mich auch immer wieder selber zu challengen. Ich glaube, die Sinnesfrage sollte man sich alle paar Jahre mal stellen. Einfach zu sagen, wo bin ich gerade? Bin ich da richtig, wo ich bin? Also mal den Job einfach mal auch ausgeklammert. Ja, also grundsätzlich im Leben, wo stehe ich da gerade? Und das habe ich immer wieder getan. Und ich habe auch sehr oft radikale Entscheidungen getroffen in eine ganz andere Richtung. Ich habe von heute auf morgen, wie du gerade schon sagtest, alles verkauft, alles, was ich besessen habe und habe gesagt, ich packe jetzt meine Sachen und wandere aus. Habe ich getan, richtige Entscheidung, rückwirkend gewesen, hätte auch anders sein können, aber ich stelle mir immer wieder alle paar Jahre die Sinnesfrage und denke mir, bin ich hier richtig, mache ich das gerade richtig, fühlt sich das gut an?
Evelyn, du hast gerade auch genickt bei der alle paar Jahre die Sinnesfrage stellen, aber du bist jetzt ja schon 15 Jahre beim Reeperbahn-Festival. Also hast du die Frage immer wieder mit Ja beantwortet, ich bin hier richtig, oder hast du auch zwischendurch mal andere Sachen gemacht?
Ja, also zum einen das und zum anderen konnte ich halt immer, mir wird sehr schnell langweilig. Und ich konnte halt immer wieder sagen, so, übrigens, langweilig. Und dann habe ich andere Sachen auf den Tisch bekommen und immer mal wieder andere Projekte. Und jetzt sind wir umstrukturiert worden seit ein paar Jahren. Da ist das Ganze, also wir waren vorher projektbasiert und jetzt sind wir quasi, ja, so eine Firmenstruktur halt, wie sie so ist, klassisch. Da wird es ein bisschen schwieriger jetzt gerade tatsächlich, aber trotzdem funktioniert es immer noch, dass ich sage, beziehungsweise mittlerweile bin ich in der Position, dass ich mir die Sachen ranziehe, auf die ich Bock habe.
Lucky
und
you.
Ich halt sage, give me new. Aber vorher war es halt tatsächlich auch das, was weiß ich dann, hatten wir zum Beispiel mal an einer Branchenplattform, als der Jazzpreis nach Hamburg kommen sollte oder als es so aussah, da hatten wir überlegt, dann da eine Branchenplattform anzudocken. So, die habe ich mitentwickelt oder Reeperbahn Festival International, wo wir in die USA, China und Afrika gegangen sind mit Delegationen und uns da vorgestellt haben, was dann von vom Auswärtigen Amt gefördert war. Das war zum Beispiel auch so ein Projekt von mir. Also es war dann nur noch ein Projekt, ein Kind zu kriegen. Das war dann auch...
Wie ist das Projekt gelaufen?
14 Jahre und läuft.
Sehr schön.
Du warst ja auch im Ausland. Also zum Beispiel in Neuseeland hast du sogar studiert, du warst in den USA, du warst viel unterwegs. Wie hat das Ausland denn dein Leben geprägt?
Ja, stark. Also ich habe einen super internationalen Fokus. Also deswegen habe ich auch überhaupt beim Reeperbahn Festival angefangen, weil ich habe vorher bei der Womex gearbeitet. Da war ich auch 8 Jahre in Berlin. Hatte da quasi die internationalen Kontakte, die damals das Reeperbahn Festival gebraucht hat, um quasi die Branchenplattform da anzudocken. Es war halt vorher nur in Anführungsstrichen ein Konsumentenfestival. Und das war zum Beispiel, ne, dass die halt jemanden wie mich gesucht haben und ich dann einfach vorgestellt wurde und einen Lebenslauf habe ich lange nicht mehr geschrieben. Immer wieder dann auch nochmal ins Ausland, auch nochmal nach England. In Australien habe ich das erste Mal in die Musikbranche reingeschnuppert und habe gesagt, sind die alle bescheuert oder was? Auf gar keinen Fall, völlig irre. Den ganzen Tag gekifft im Büro. Am Freitag 2 Uhr kam der Koks-Dealer und irgendwie die Buchhalterin war die Prinzessin und der Artist war irgendwie ein Beiwerk und so. Und da war ich nur so, nee, geht gar nicht.
Wo hast du da gearbeitet, falls die Leute interessiert sind?
Wo? Bei Michael Chugg Entertainment, das ist einer von den beiden Großen. Ich hatte später mit dem Besitzer Chuggy auch andere Vertragsverhandlungen und weiß nicht was. Wir sind relativ dicke dann irgendwann geworden, habe ich ihm natürlich auch erzählt. Und er so, ja, das waren the dark times und die Managerin ist auch kurz danach gefeuert worden. Nicht wegen mir, Aber ja, also deswegen, so Internationalität gehört bei mir total dazu. Ist natürlich auch ein total wichtiger Kern vom Reeperbahn-Festival. Unser USP in Europa und international halt die Branchenplattform zu sein, wo sich quasi alle aus allen Teilbranchen und allen Ländern treffen können. Anders als jetzt, ne? Also die USonic, die auch total super ist, aber die haben halt immer so einen Fokus und spezialisiert auf Europa, auf Live-Branche. Grey Escape, auch total geil. In UK ist aber halt mehr UK. Und das ist halt natürlich beim Reeperbahn Festival. Wir haben Korea da, also aus Asien kommen gerade ganz viele. Jetzt Brasilien neu, ne? Die ganzen europäischen Länder sind da. Und das ist uns dann natürlich total wichtig, da Möglichkeiten zu schaffen, zu verknüpfen und genau die da kennenzulernen.
Nochmal zurück zu Australien. War das dann ein erster Kontakt mit der Musikindustrie und wie kam es dann überhaupt, dass du gesagt hast, ich möchte da rein?
Ich habe Hotelkauffrau gelernt und in Düsseldorf und war dann in den USA und habe im Hotel gearbeitet und habe dann mich entschieden, nochmal zu studieren und im Studium. Und ich habe halt sowieso immer Partys und Konzerte und so nebenbei organisiert. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht der Musik-Nerd. Für mich ist halt die Veranstaltung so das. Ne? Also ich bin die, die mit dem Rücken zur Bühne sich das Publikum anguckt und sich da meinen Job-Satisfaction-Moment rauszieht, wenn alle feiern und die Theke funktioniert und alle schnell ihr Bier kriegen und so. Das macht mir total Spaß. Genau, das habe ich halt im Studium dann, ne, als da Kulturreferentin und sowas. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, Moment da mal. Ich brauche ja gar nicht Blüschen und Kostümchen jeden Tag anziehen. Vielleicht probiere ich das mal aus und habe dann meine Diplomarbeit bei Michael Chuck da schreiben wollen. Aber dann habe ich, ehrlich gesagt, mein Geld versoffen und so getan, als ob mein Visum ausgelaufen wäre und bin dann nach Berlin zu Womex.
Okay, da bist du ja dann gut angekommen. Aber du hast auch noch erzählt, dass ein großer Move von dir war, dass du bei der Star Trek Messe gearbeitet hast.
Yeah. Entschuldigung, das ist mein Lieblingsmove. Nein, das war halt einfach, also ich wusste schon so ein bisschen, dass ich in die USA gehe, aber ich war nach meiner Ausbildung festangestellte Buchhalterin im Hilton in Düsseldorf. So richtig konservativ und richtig mit auf Schick und Kostümchen und den ganzen Scheiß. Und dann, ich bin halt ein Trekkie und dann hat in Düsseldorf damals, das ist sehr lange her, das wisst ihr alle nicht, aber es hat eine riesen Star Trek Messe gegeben und da habe ich einfach von einem Tag auf den anderen meinen Job gekündigt und hat gesagt, ich gehe auf eine Star Trek Messe arbeiten und ja, fand ich sehr cool von mir, immer noch, ehrlich gesagt.
Es ist cool, ne? Hier wird fleißig genickt. Welchen Ratschlag hättet ihr gerne früher bekommen?
In der Branche oder meinst du im Leben?
Lass uns auf die Branche fokussieren.
Flexibel bleiben. Also ich glaube, in anderen Branchen sind Verbindlichkeiten, werden da relativ gut eingehalten. In der Veranstaltungs- und Live-Entertainment-Branche muss man flexibel bleiben. Kleines Beispiel, du vereinbarst einen Termin Dienstag 14 Uhr, rufst ihn 13.30 Uhr an, sagst du, steht der Termin noch? Ja, ja, klar, 14 Uhr gehst du ins Meeting, keiner da. Also das kann passieren. Nicht aufgeben dann in der Hinsicht, sondern sofort Lösungen finden, zu sagen, gut, er war nicht da. Reinversetzen, zu sagen, ich bleibe jetzt mal flexibel und versuche eine Lösung zu finden, wo man das Ganze wieder einfängt. Also ich glaube, das hätte man mir im Vorfeld noch früher gerne gesagt.
Und gibt es da bei dir was?
Ich glaube, also ein Tipp, den ich halt immer weitergebe, ist halt tatsächlich drauf zu gucken, was kann ich, was andere nicht so gut können. Bei mir war es halt einfach, ich kann Mathe, ich habe kein Problem mit Geld, ne? Also und da halt einfach zu gucken, da reinzugehen und weil ehrlich gesagt so ein bisschen ja, Marketing und Booking und weiß ich was können halt viele, aber man kann sich seinen Weg halt auch so ein bisschen links rum, rechts rum und erstmal so da reinkommen. Bei mir war es halt ne, Geld oder Mathe, bei anderen ist es dann vielleicht eine Technikaffinität, beim nächsten ist es jetzt gerade, was weiß ich, interessiere mich für AI oder weiß nicht was, also irgendwas, was man noch so anderes mitzubringen und da den Weg rein und vielleicht gar nicht irgendwie da frustriert aufzuhören, dass man nicht genau da ankommt, wo man eigentlich am Ende meint, vermeintlich landen zu wollen.
Ja, Feline ist ja nicht da. Ich kann ja auch kurz meinen Lebensweg kurz teilen, meinen Berufsweg. Ich wollte eigentlich auch eher in die Bankkaufmann-, Sportkaufmann-Branche, habe Wirtschaftsabi dann gemacht, bin dann erstmal Zivi in Frankreich gewesen für ein Jahr. Da habe ich dann gedacht, Tontechnik wäre doch cool. Dann war so SAE auch auf meinem Schirm. Da habe ich gesehen, oh, das ist aber ganz schön teuer und habe mich dann für audiovisuelle Medien beworben, wurde da nicht genommen, habe dann beim Radio Praktikum gemacht für 8 Monate, habe mich dann wieder umgeguckt, dann gab es einen Studiengang Cross-Media-Journalismus, habe den dann gemacht und bekommen, Parallel habe ich in Frankreich zufälligerweise eben für Genius.com, vorher Rap Genius, gearbeitet und das in Deutschland geleitet. Dadurch hatte ich dann Kontakte, wodurch ich dann wiederum den Podcast auch machen konnte. Durch den Podcast bin ich beim RBB gelandet, Radio Fritz, jetzt mache ich RBB YouTube. Also es ist halt so, ich habe es überhaupt nicht geplant. Jetzt habe ich so ein kleines Tonstudio oder mache Sachen, wo ich irgendwie Mikro-Recherche habe, mir Kompressor wieder durchlese, was macht das Ding überhaupt? Aber wie ihr sagt, man macht Dinge und irgendwo landet man da und es ist aber relativ schwer planbar.
Ja, ja, voll. Und jetzt mit Preisen überhäuft. Und das 1A-Top-Panel hier moderieren, also geschafft.
So ist es, danke, danke.
Fragen stellen kannst du. Haben wir schon mal ausgemacht, auf jeden Fall.
Zum Glück. Ja, habt ihr denn auch Fehler, wenn ihr zurückblickt? Gibt es so einen Moment, wo ihr sagt, oh, das hätte ich jetzt ganz gerne mal vermieden in meinem Berufsweg?
Also ich bin kein Fan von sagen Fehler. Ich sage immer eher Learnings. Ich glaube, den größten Tipp, den ich mir gegeben hätte in meinem Jugendzeit wäre, lass dir einfach mal ein bisschen mehr Zeit. Also nicht sofort, wie Evelyn gerade gesagt hat, ich will das jetzt machen und sofort achieven, sondern probier es doch erstmal aus, fall mal hin, scheiter, versuch nicht immer sofort perfekt zu sein, sondern gib dir die Lernkurve, die du hast. Ich glaube, das hätte ich mir früher mehr erlauben sollen, was ich mir heute dafür umso mehr erlaube und sage, hey, ich mache Fehler, ich mache gerne Fehler, ich will diese Reibung haben, damit ich wachsen kann. Also das wäre, wo ich sage, das ist mein biggest learning in meiner Jugend gewesen. Ungeduld und erlauben, Fehler zu machen. Erlauben zu probieren, links, rechts, ist egal. Also probiert euch, erlaubt euch aus. Also das ist so, was ich mir hätte gerne gesagt.
Bei mir vielleicht so ein bisschen, dass man nicht immer nur so auf eine Karte setzt. Also ich habe halt einfach, weil es meine absolute Passion war, dieses Internationalität und ne, also so dieses Ganze und jetzt in meiner Rolle, die ich jetzt über, und das war halt auch immer das, womit ich mich zu 90% beschäftigt habe, jetzt in meiner neuen Rolle muss ich halt so deren so, hups, Sponsoring, Deutschland, wer ist überhaupt in Deutschland unterwegs? Und unser Booking-Team lacht sich immer total schlapp, weil ich dann immer sage, stell's mir den mal vor, ich kenne den gar nicht, wer ist denn das? Und die so, ey, Alter, du bist seit über 20 Jahren unterwegs, den kennst du nicht? Ich so, ja, in Deutschland kenne ich halt keine Sau. Also ich glaube, das wäre so ein bisschen, wenn man halt so eine Spezialisierung hat, dass man mal so ein bisschen guckt, okay, vielleicht, wie spitz ist das eigentlich und was kann ich mit dieser Spitze also auch irgendwie mal woanders machen oder, ne, also ja, das wäre, glaube ich, bei mir so ein, also auch nicht Fehler, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich bin, aber ich wäre jetzt manchmal schon, hätte ich gerne so ein bisschen breiter aufgestelltes Wissen, ehrlich gesagt.
Wie alt wart ihr jeweils, als ihr in der Festivalbranche gestartet seid?
95. Also, nein. Nee, ich war Festivalbranche 2003.
Evelyn muss ihr Alter nicht sagen.
Ich werde dich rechnen noch. Ich werde 50 nächstes Jahr. Ich will eine Tortenschlank machen. Wer in Hamburg noch eine Venue kennt, wo man im Winter eine Torte, das ist mein Lebenstraum. Ja, alles nachhaltig, ja, alles, ne? Wer hat darauf geachtet? Wer in Hamburg noch eine Venue kennt, wo man Winter Indoor eine Tortenschlank machen kann, bitte bei mir melden.
Und die Torte anschließend auch essen kann, weil nachhaltig. Ne?
Also war ich, warte, das heißt, ich war 27 dann, genau, nach meinem Studium, ja.
Bei mir war die 30.
Okay. Ja. Ich bin auch erst mit 27 zum RBB und 22 Genius, also auch für euch vielleicht so ein bisschen, um sich zu orientieren. Man muss jetzt nicht irgendwie mit 18 schon wissen, was man macht oder mit 19, sondern das kommt irgendwie schon deutlich später irgendwie.
Ich war kurz davor, zum Finanzamt eine Bewerbung zu schicken damals, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Und meine Eltern ganz verzweifelt vor mir standen und sagten, du musst doch irgendwas tun, Kind.
Dito, also ich komme aus so einem sehr konservativen Eck und da war der Traum immer hier, sauber anziehen, in der Behörde arbeiten, also was ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen könnte. Ja? Also wenn ich da mir vorstellen muss, ich muss in der Behörde arbeiten, da werde ich nicht alt.
Was sind gerade die größten Herausforderungen in euren jeweiligen Rollen?
Ich glaube, Beständigkeit und Mut ins Machen zu kommen. Also ich beobachte sehr viel, dass Veranstaltende gerne immer ganz viel optimieren möchten und auch links und rechts immer schauen, aber die Kommunikation irgendwie nicht mehr die ist, die es einmal war. es gibt da draußen sehr viele Partner, es gibt da draußen sehr viele Leute, die sehr viel Gutes tun können in dieser Branche. Und ich habe das Gefühl, wir sollten wieder mehr miteinander sprechen, also wieder mehr zueinander kommen, auch wenn das echt nur ein Informationsaustausch ist, der nicht sofort zu einem Business führt, sondern auch wirklich mal zu sitzen und zu sagen, hey, wir unterhalten uns hier über ein große Ganze. Ich glaube, die größte Herausforderung ist wirklich, die Leute wieder dazu zu bringen, Stücken von dem eigenen Stuhl abzurücken und zu sagen, hey, lass uns mal zueinander kommen, lass uns mal wieder miteinander quatschen. Vielleicht finden wir einen Weg, und wenn ich ihn nicht finde, ich kenne bestimmt jemanden, der jemanden kennt und der auch wieder jemanden kennt. So, das ist wieder mehr miteinander zu sein. Ich glaube, da müssen wir hin.
Und in deiner Rolle?
Ja, ich glaube, wir hängen halt am Tropf von der Branche, und ich glaube, die größte Herausforderung ist gerade zurzeit irgendwie Überleben, irgendwie dieses, ne, in der Pandemie dieses Jahr und, ne, und alle zusammen, und deswegen unser Slogan dieses Jahr auch Imagine Togetherness vom Reeperbahn, ne, also, und dann so, ja, und man muss aufeinander Acht geben und weiß ich was, und dann, wer das mitgemacht hat, schon beruflich danach, ist, seitdem ist die Hölle losgegangen, ne, also nur Bam, 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 nur Geknalle, irgendwie die Preissteigerung, das Festivalsterben, ne, jetzt guckt euch an, was bei Warner passiert, ne, wo die den deutschen Standort, die anderen werden nachziehen, das heißt, Arbeitslosigkeit in der Branche wird steigen. Und so. Und diese ganzen Herausforderungen, die uns natürlich auch irgendwie betreffen, wofür wir eine Plattform bieten wollen, dann aber wiederum in einem etwas behäbigen Setting, weil es natürlich dann auch mit Behörden und Anträgen und weiß nicht was, und wo wir oft gerne das Schiff einfach mal so nach links drehen wollen würden und das aber in der Geschwindigkeit gar nicht hinbekommen, wie es eigentlich gerade der Markt, unser Markt, quasi die Fachbesuchenden und natürlich auch die KünstlerInnen irgendwie gerade brauchen. Das ist schon schwierig gerade.
Du hast ja gerade angesprochen, dass es eher eine Krisenzeit ist, aber wo siehst du denn für neue Leute aktuell die größten Chancen in der Branche?
Ja, genau da anzusetzen, ne? Sich davon nicht einschüchtern zu lassen, da sich die Chancen rauszukitzeln, diese, ne, wovor wir alten Säcke zurückschrecken irgendwie mit KI und da in die Innovationen reinzugehen, sich neue Wege rauszusuchen und natürlich auch irgendwie zu orientieren. Es gibt ja auch einfach Unternehmen, denen es weiter gut geht, muss man natürlich für sich selber dann auch entscheiden, ob man da mitarbeiten möchte oder nicht. Aber ich glaube, dass das im Moment, also jede Branche, also ich habe ja auch diesen Crash da, wann war das, in den Anfang der, zwei, diese Wirtschaftsdings da.
Zu dir an der Börse.
Ja, ja.
Zeiten bin ich schlecht, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, auf jeden Fall ist das auch alles, da ging die Recording irgendwie mal in die Wicken, in die Knie. Und daraus sind halt ganz viele neue, coole Ideen erwachsen und ganz viele neue Konzepte entstanden und so. Und das halt einfach gar nicht, also wenn man in die Branche will, ja, du brauchst einen langen Atem, ja, du brauchst vielleicht auch erstmal zwei Jobs, ja, du brauchst auch. Aber ich glaube, dass gerade solche Zeiten, especially for young people, genau diese Chancen bringen, mit einer neuen Brille reinzugehen.
Wo siehst du aktuell die größten Chancen?
Also Evelyn hat das relativ gut zusammengefasst. Was ich nur ergänzen würde, wäre einfach, da draußen gibt es genug Festivalbetreibende, Projekte, Messen, wo es auch anders läuft. Also wo man viel lernen kann, wo man also offene Meinungen, offene Ohren, also Open Minds gibt es da draußen ganz, ganz genug. Viele, ihr müsst nicht alte Systeme unbedingt sofort brechen, sondern sucht euch Leute, die das genauso machen, wie ihr euch das vorstellt, und seid euch einfach nicht zu schade, um zu sagen, ich hole mir jetzt mal eine Meinung ein oder ich möchte mal was probieren. Nur dadurch entsteht Bindung und Vertrauen, und irgendwann kann man immer noch weiterziehen und sich dann wie ich zum Beispiel vielleicht die Sinnesfrage stellen, bin ich hier gerade richtig oder nicht, aber wir haben dieses Privileg in Deutschland, dass wir genug Festivals haben und Festivalbetreibende haben, um auch zu sagen, ja gut, hier gefällt es mir nicht mehr, ich schaue mal jetzt weiter, wo es woanders ist. Vielleicht verdiene ich da nicht primär das beste Geld oder habe nicht die krasseste Position, aber ich habe Möglichkeiten und Chancen. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als jeder Titel und jedes Geld am Anfang. Natürlich, wir müssen alle Geld verdienen und wir müssen alle satt werden, aber am Ende, Wachstum entsteht nicht sofort im Peak, sondern es entsteht immer Ground und dann wächst man.
Was würdet ihr Leuten denn ans Herz legen, die in die Branche wollen und vielleicht nicht erst mit 27 oder 30? Was sollte man tun, um da einfach schon früher hinzukommen?
Macht Praktikas, zeigt euch zur Verfügung, zeigt Interesse, geht in Networking-Events wie die Future of Festival, das Reeperbahn-Festival. Also ich glaube, der beste Zugang ist es, in eine Branche zu kommen, die man vielleicht noch gar nicht kennt, ist wirklich der Community-Gedanke dahinter. Es gibt sehr viele Netzwerke, sehr viele Events, Veranstaltungen, freie Veranstaltungen, die auch gar kein Geld kosten, wo man einen Zugang finden kann zu Leuten, die veranstalten. Also das, damit meine ich auch nicht nur immer gleich ein Festival, sondern es gibt Messen, wo man hingehen kann und sich das Ganze auch mal behind the scenes angucken kann. Also ich glaube, der Netzwerk und der Community-Gedanke sollte dabei sein. Also man muss schon Lust haben, dass es mal ungemütlich wird, dass es laut ist, es ist nicht geradlinig. Sucht euch die Leute, das würde ich sagen, ja.
Es gibt auch ganz viele tolle MentorInnen-Programme, jetzt gerade auch auf Frauen bezogen, zum Beispiel MEWEM vom VOT. Die machen so ein MentorInnen-Programm, wo die gematcht werden, aber grundsätzlich auch ne, dieses, also das eine, was ich gesagt habe, wirklich zu gucken, was kann ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, bin ich eine laute Networking-Bitch, ne? dann mache ich halt das und dann gehe ich da raus, bin ich vielleicht ein bisschen ruhiger und stiller, dann suche ich mir halt andere Veranstaltungsformate und suche mir da ne, einfach Fragen stellen, ganz viele Fragen stellen, Interesse zeigen und immer wieder so ein bisschen in Erscheinung treten. Und dann ist es tatsächlich manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und da dann gerade in einem Praktikum zu sein oder so. Und was ich halt tatsächlich total faszinierend fand, weil ich hatte das ja nicht, sind diese, also wenn man überlegt, eine Ausbildung in dem Bereich zu machen, ja, nein, dass tatsächlich in den Großstädten zumindest, was da für eine geile Community wächst, finde ich total krass. Also ne, unsere Auszubildenden, wenn die aus der Schule sind, die kennen alle Hamburger Clubs, die kennen alle Betreiber, die kennen die ganzen Festivalorganisatoren und weiß nicht was, ne, das sind halt Veranstaltungsleute, die gehen da mit so einem krassen Netzwerk raus, das kann ich mir im Leben nicht erarbeiten. Also das ist tatsächlich echt ein total positiver Effekt für junge Leute, finde ich.
Welche Fähigkeiten werden denn in den nächsten 5 Jahren wichtiger als heute?
KI, ne?
Ja, KI auf jeden Fall, aber auch Mensch. Ja, also es gibt ja auch Menschen, die das bedienen müssen. Es gibt Menschen, die das zu einer Lösung zusammenbinden müssen. Die KI übernimmt ganz viel, nimmt uns ganz viel ab, aber ich glaube, man darf bei all der Digitalisierung, bei all diesen Prozessen einfach die Menschen da hinten dran nicht mehr vergessen. Also da sitzen wirklich Menschen an gewissen Positionen, die einen gewissen Alltag haben, auch einfach mal hineinzuversetzen, zu verstehen, ja, diese Person hat XY an Aufgaben am Tag, diese Bereitschaft auch zu haben, okay, ich möchte den Schritt zueinander zuzugehen und zu sagen, hey, da sitzt ein Mensch und nicht immer nur einen Brandname und das muss jetzt genauso funktionieren, weil das organisieren am Ende auch wieder Menschen und deswegen auch bei aller KI wichtig, haltet euch dran, geht damit.
Bitte.
Ja.
Aber was ich zum Beispiel auch letztens in so einem Austausch ist dieses, was daraus halt auch erwächst, ist ja der Gedanke oder die Hoffnung und das, was ich auch für die Festival und die Live-Branche total trage, ist dieses, man kann ja nichts mehr glauben. Was ist Realität? Ne? Ich gehe scroll bei Instagram, TikTok, weiß nicht was durch und bin ja bei der Hälfte der Sachen mittlerweile so, Live-Events und ich glaube, dass dadurch ein Wunsch entsteht in den Menschen. Im Moment haben wir halt eine Generation, die halt ohne Konzertgänge oder Festivalbesuche aufgewachsen sind. Ich glaube aber, dass da ein Wunsch entstehen wird nach Echtheit, nach erlebt, nach wirklich, das ist die Wahrheit. Ich erlebe hier etwas und das ist nicht vorgegaukelt. Und ich glaube, dass das sich bewusst zu halten und zu sagen, ne, also da vielleicht auch so ein bisschen den langen Atem, weil ehrlich gesagt diese totgesagten Konzerte, weil man ja alles online konsumiert, naja, also es gibt vielleicht irgendwie die K-Pop-Branche, wo das ein bisschen funktioniert, aber nee, ist nicht passiert. Die Leute wollen es halt live und real sehen und ich glaube, dass dieser Wunsch immer stärker noch wird.
Ich glaube, das geht nicht nur um das Konzert selber, ich glaube, es geht um das Ganze drumherum. Also wenn du Taylor Swift anguckst, also man geht jetzt nicht unbedingt dahin, um zu sagen, okay, ich will mir jetzt nur die Stimme anhören, sondern ich will Teil davon sein. Also diese Zugehörigkeit von dem großen Ganzen dazu zu gehören, ich glaube, das ist sehr, sehr stark in der neuen Community.
Ich hatte dann auch mal eine Diskussion mit einem Kollegen, der auch Restaurantbesuch mit Konzert verglichen hat und er meinte auch so, ja, also es ist ja am Ende ist beides Experience, ne? Du kannst beides auch wahrscheinlich günstiger selber kochen. Vielleicht sogar besser, je nachdem, wo du hingehst. Aber es ist halt eben diese Experience und das ist beim Konzert ja genauso. Du hast eine ganz andere Erfahrung, als wenn du die Musik auf Platte hörst oder wenn du es irgendwie nochmal, selbst wenn es ein Konzert auf Platte ist, anmachst, weil du hast die ganzen Leute dabei, du hast andere Versionen. Du kannst ja theoretisch sogar interagieren. Du könntest theoretisch vielleicht die Hand schütteln von wem. Und das ist natürlich in der Festivalbranche auch nochmal, wie du sagst, mit der Echtheit. Ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Welche Skills haben euch am Anfang gefehlt und welche waren überraschend wertvoll?
Ich konnte immer alles.
Mic drop. welche haben mir gefehlt? Oh, gute Frage. Ich bin eigentlich auch relativ immer selbstbewusst an alles rangegangen.
Wir finden uns halt einfach geil, ne? Ja. Das sind Sales-Leute. Wir finden uns einfach ziemlich geil.
Ja, auf jeden Fall. Also Rock'n'Roll. Nee, ich würde sagen... manchmal einfach ein bisschen besser zuzuhören, statt immer direkt loszuversenden, weil ich bin so ein Energieball und ich muss immer, das triggert mich jetzt auch gerade, dass ich dir so lange zuhören muss und nicht einfach dazwischen.
Ich höre dir einfach nicht zu, ich unterbreche dich einfach. Ich bin auch noch mit 3 Brüdern aufgewachsen, das macht es nicht einfacher, Leute nicht zu unterbrechen.
Genau, und das, ich glaube, das hat sich jetzt auch umgewandelt. Heute höre ich auch gerne zu, stell auch mal die zweite und die dritte Frage. Am Anfang war so, ich stelle eine Frage, krieg die Antwort und ich schieße jetzt sofort los. Aber das lernt man im Day-to-Day, wenn man auch ein cooles Team hat, an dem man sich selber orientieren kann und sagen kann, hey, irgendwie gefällt mir das, dass diese Person diesen Skill hat. Ich glaube, ich werde es auch tun. Und dann also auch nicht sich selber schade zu sein, sagen, ey, ich habe the biggest ego, was ich manchmal habe, aber auch zu sagen, hey, das ist eine geile Eigenschaft, ich will die irgendwie haben und ich versuche die jetzt mal anzuwenden.
Ja, oder halt auch tatsächlich so, ne, mit Menschen, also weil du hast gerade Kati, meine Kollegin aus dem Ticketing, das ist eine unfassbar eloquente, gute Kollegin, die ist aber halt einfach etwas ruhiger und ne, fällt dann auch schnell durchs Raster. Aber ne, jetzt, wo ich den Bereich auch übernommen habe und mich intensiv damit beschäftige und mit ihr in den Austausch gehe, sehe ich da halt auch einfach, also wo man so im oberflächigen Day-to-Day und schon lange zusammengearbeitet hat, das gar nicht so mitbekommt. Und das ja kann ich nur unterschreiben, ja.
Welchen Satz oder was würdet ihr jemandem sagen, der jetzt unsicher ist, in die Veranstaltungsbranche zu gehen?
Just do it, Nike. Nee, also tatsächlich einfach, warum nicht? Einfach mal ausprobieren. Also was passiert? Dann hat man es ausprobiert und dann hat man es vielleicht aus dem Kopf raus. Also so wie ich aus Australien weggefahren bin und gesagt habe, never ever. Also auf gar keinen Fall mache ich in dem Scheiß mit. So, aber ich habe es ausprobiert, hätte ich es dann halt nie gemacht und wäre woanders, aber... Warum nicht?
Also mein Grundmindset, bevor ich nach Berlin gekommen bin, ich habe gesagt, auf gar keinen Fall komme ich nach Berlin und ich werde hier leben und ich werde hier irgendwie wachsen. Ich bin hierher gekommen, weil mein Cousin hier gewohnt hat, habe gesagt, das ist der absolute Dreck hier. Ich werde hier niemals leben. Aber heute sage ich das komplette Gegenteil. Ich sage, ich bin hier genau richtig. Ich glaube, da gibt es keinen perfekten Spruch oder die Vision, sondern wirklich, wie Elvin ihn gerade gesagt hat, einfach loslegen. Also bei nicht so viel drüber nachdenken, weil wenn man zu viel immer nachdenkt und immer alles wegoptimieren möchte, das bremst auch. Also lieber einfach mal loslegen und zu sagen, hey, ich stolper mal oder ich fall mal hin. Hey, wie sagt man immer, aufstehen, Krone richten und weitermachen.
Habt ihr Fragen, dann habt ihr jetzt die Chance, die zu stellen. Doch, einer dahin.
Ihr habt vorhin von Mentoring-Programmen gesprochen. Du hast aber leider nur 1-2 Beispiele für feministische da gesagt. Gibt es auch welche, die eher für Männer gebracht sind oder allgemein zugänglich sind?
Ja, ehrlich gesagt, habe ich in dem Moment das auch in meinem Hinterkopf durchgerattert. Habe ich nicht präsent gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß, dass, also was ich auf jeden Fall mal empfehlen würde, sind die Newsletter von diesen ganzen Organisationen, BDKV zu abonnieren, von Hamburg Music, von dem VUT, von diesen ganzen Verbänden, DMV natürlich. Und da sind, also wenn es irgendwo solche Angebote sind, sind das ja keine rein privatwirtschaftlichen Angebote, sondern irgendwo werden die angedockt. Und dann bekommt man halt sowas mit oder da sind dann auch ganz viele Möglichkeiten für sonstige Weiterbildung, Verknüpfung oder sonst irgendwas. Also, aber tatsächlich ein Mentoring-Programm für Youngster in der Musikindustrie, Geschlechter komplett unabhängig, ist mir jetzt gerade auch nicht bekannt, leider.
Aber Okta, du hast ja zumindest auch Networking Organisationen, die sich eher auf Sales beziehen, aber da gibt es ja auch intern Mentoring-Programme, ne? Vielleicht kannst du davon erzählen.
Es gibt ganz viele verschiedene Branchen mit ganz vielen verschiedenen Communities, wo man reingehen kann. Ich bin selber auch in zwei Stück drin, zum Beispiel einmal Two Hearts, das ist so eine Tech-Branche für Menschen mit Migrationshintergrund, also wirklich ausdrücklich nur mit Migrationshintergrund. Aber dann gibt es auch andere Branchen wie die SDRs of Germany zum Beispiel, die machen eine Community für Sales. Also es gibt ganz viele Communities da draußen. Ich glaube, das ist auch der beste Weg, auch wenn man jung ist oder egal, Mann, Frau, spielt keine Rolle, da reinzugehen. Also was ich dir noch mitgeben kann, ist die Most Wanted Music, die Berlin Music Commission, kannst du noch mal reingucken, die Initiative für Musik. Also es sind so genug Verbände, wo, wenn die das nicht wissen, dann weiß es, glaube ich, keiner.
Da sind dann auch tatsächlich teilweise so, weil alle sind an Nachwuchs interessiert, ne, wie irre. Und da gibt es halt viele Programme, gerade für solche Eintritt in die Musikindustrie. Da sind zum Beispiel bei der CO Pop in Köln auch eine geile Veranstaltung. Auch sehr jung, ehrlich gesagt, geblieben. Ne? Also ich meine, da ist auch, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber da ist auf jeden Fall so ein Programm zur Förderung immer mit eingegliedert und so. Also es gibt halt ganz viele Möglichkeiten, da reinzuschnuppern. Ehrlich gesagt werden da auch Jobangebote gepostet, ne? Also auch in den Newslettern und so. Aber ich würde jetzt nicht nur stumpf nach Stellenausschreiben gebogen gucken, sondern tatsächlich diese Angebote wahrnehmen.
Also bester Tipp, ihr seht hier überall ganz viele Stände. Ihr könnt überall hingehen, einfach losschreiben und sagen, hey, gibt es für junge Leute irgendwelche Chancen und Möglichkeiten, hier Fuß zu fassen, oder kennt ihr jemanden, der jemanden kennt? Also ich empfehle immer, geht auf den Menschen zu, geht auf die Organisation zu und fragt einfach nach.
Gibt es sonst Fragen oder wollt ihr Lebensberatung von erfahrenen Menschen hier? Sonst habe ich noch abschließende Fragen. Anekdoten. Was sind denn so Momente, wo ihr zurückdenkt in der Veranstaltungsbranche? Das waren absolute Highlights.
Ich glaube, wo ich mir dachte, das ist ein geiler Moment, war letztes Jahr Mannheim Time Warp Backstage. Ich schaue um mich rum und ich sehe einen namenhaften DJ und DJ nacheinander und ich sitze dann da und denke mir, der kleine Oktay sitzt hier mit den Big Ten der Elektro-Szene und ist mit allen really, really humble, mit einem persönlichen Austausch, und dann dachte ich mir so, ja, das hat sehr, sehr gut getan, da zu sitzen, zu sagen, okay, ich habe irgendwo ein bisschen was erreicht in meiner kleinen Bubble, in meinem kleinen Kokon.
Ich fand das irgendwann mal voll schön, da war ich noch gar nicht so lange beim Reeperbahn Festival. Da hat ein Secret Act gespielt und der war sehr, sehr secret. Und ich meine, es war Sisters of Mercy. Und die wurden unter einem anderen Namen angekündigt. Und dann habe ich gesagt, ey komm, ich geh da hin. Und im Grünen Jäger, ganz klein in Hamburg, irgendwie eine 200er, 250er Kapazität. Und ich so, okay, der Fan, der am lautesten draußen schreit, den nehme ich mit rein. Komm, ich habe hier Macht, ich habe hier so ein Benzel, damit kann ich eskortieren. Und dann kam ich da an, irgendwie, das war total dunkel, es war keiner da. Und ich so, scheiße, habe ich das irgendwie vercheckt. Und dann kam ich da rein und die stand einfach auf der Bühne, es hat einfach keiner mitbekommen. Und dann hast du da mit 100, 150 Leuten gestanden und dir diesen Act angeguckt. Und das fand ich einfach einen richtig schönen Moment.
Dann noch die abschließende Frage. Habt ihr ja auch schon teilweise beantwortet, aber vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen. Was wünscht ihr euch für die Veranstaltungsbranche?
Weniger Ellenbogenkultur, mehr Miteinander. Das wünsche ich mir.
Again, unser Slogan vom letzten Jahr ist ja genau das, dieses Imagine Togetherness. Ist auch auf super Resonanz gestoßen, weil es halt alle irgendwie fühlen, aber dann doch keiner macht. So ein bisschen. Und um da entgegen, also, und was ich mir wünsche, ist tatsächlich auch Interesse in der, ne, also und Artists, die den Atem haben, durchzuhalten und die sich auf unsere Strukturen auch nochmal einlassen und nicht sagen, hey, DIY, ich gehe an allem vorbei, ich weiß es sowieso alles besser, und dann kommen und verschwinden, aber im Endeffekt den Markt nicht nutzen und den Markt nicht inspirieren und keine nachhaltigen Festivals, keine nachhaltigen Konzerte und keine nachhaltige Branche mehr ermöglichen.
Dann
dieselbe Frage zu dir. Was wünschst du dir?
Na, ich wünsche mir einfach, dass die Festivalbranche, die Veranstaltungsbranche weiter existieren kann ohne die prekären Verhältnisse eigentlich. Also, dass man halt frohen Mutes, sag ich mal, seinen Job machen kann und das auch immer weiter und weiter. Und ich glaube, dieses Ellbogen-Ding kommt halt auch ganz, ganz schnell, wenn man Angst hat. Ich habe Angst, ob ich den Job noch nächstes Jahr habe oder ob mir den jemand wegnehmen könnte oder ob den jemand vielleicht für weniger Geld macht. Und ich glaube, dann ist es strukturell ganz, ganz schwer, das wegzubekommen. Einfach nur aus diesem, hey, wir sind ja alle Menschen, lass uns feiern. So, sondern ich glaube, da muss man einfach schon viel ändern. Und gerade wenn man dann auch sieht, dass da irgendwie Kürzungen anstehen von der Bundesregierung etc., dann sieht das nicht so gut aus. Und da wünsche ich mir einfach, dass es nicht so ausgeht, wie man jetzt gerade denkt, dass es ausgehen könnte und Leute weiterhin optimistisch sind, Lösungen finden natürlich auch, wie man vielleicht Geld sparen kann, wo unnützes Geld ausgegeben wurde. Und das ist eigentlich mein Wunsch, dass es einfach eine Industrie ist, die weiter Spaß macht.
In dem Sinne, lasst uns Spaß haben, oder?
Yes, vielen Dank, vielen Dank, dass ihr da wart. Folgt gerne dem Thema Takt-Podcast. Wie ihr gesagt habt, es ist auch geil, die Leute in echt zu sehen, weil sonst sehe ich ja nicht, wer da alles zuhört. Aber folgt gerne. Vielen Dank, Oktay Can und Evelyn Siebert. Und
danke auch dir,
vielen
Tobias.
Dank euch.